Ganz nett, wenn man die Vögel
hört. Ich hoffe, dass die Möwe laut kreischt. Ihr Krafttier.
Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch wieder dabei ist Christine Löbbert aus Freiburg, die bereits in den zwei Folgen vom 16. und 28. Februar 2020 mein Gast war. Damals sprachen wir an der UdK Berlin über ihre Arbeit als Musiklehrerin am Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte in Stegen und über die Planung eines großen Beethoven-Projekts mit dem Bundesjugendorchester, das nach der Überwindung der Corona-Pandemie durchgeführt werden konnte. In der Zwischenzeit hat Christine zum Thema Inklusion an Musikschulen geforscht. Sie wollte genauer herausfinden, an welchen Strukturen und Leitprinzipien sich das Handeln der AkteurInnen an Musikschulen orientiert und hat dabei mit der dokumentarischen Methode gearbeitet. Doch bevor wir in Ausschnitte aus unserer Lübecker Forschungswerkstatt einsteigen, in der Christine ihren Forschungsprozess und ihre Ergebnisse dargestellt hat, lade ich dich mit in meine Küche ein. Dort haben wir zu zweit über Christines eigene Erfahrungen und ihre Perspektive auf Inklusion an deutschen Institutionen und in der Musikwelt gesprochen. Christine, du hast dich für Inklusion in Musikschulen interessiert und du hast jetzt 4 Jahre lang geforscht in diesem Bereich und wolltest wissen, wie gehen Musikschulen mit Inklusion um, wie kommen sie damit klar. Du hast 8 Musikschulen besucht und da Gruppendiskussionen geführt mit den AkteurInnen vor Ort. Was sind so die wichtigsten Dinge, die du dabei gelernt hast in diesem Prozess?
Also mein vorrangiges Interesse war nicht die Inklusion, sondern mein Interesse war einfach, warum meine Schülerinnen und Schüler, die zwar eine Hörschädigung haben und eben nicht sonderlich schulaffin unbedingt sind, aber sich für Musik begeistern, warum die nicht auf ein musikschulisches Angebot zurückgreifen. Also ich hatte gar nicht die Idee, ja, dass die in die Inklusion müssten oder so, sondern für mich waren das ja einfach Schülerinnen und Schüler, mit denen ich den Alltag erlebt habe. Da war ich ja auch nicht inklusiv tätig, sondern ich habe Musikunterricht mit ihnen gemacht und ich dachte ja, wunderbar, warum sollen die nicht ein schönes Hobby haben? Das können sie ja nachmittags machen. Also es war eigentlich überhaupt nicht mein Interesse. Es ging dann eigentlich mehr über diese Schiene, dass ich nachgeguckt habe, welche Möglichkeiten wird über die Musikschulen oder über den Verband Deutscher Musikschulen vorgegeben. Und da ist einfach die Potsdamer Erklärung aus dem Jahr 2014 sehr prominent. Und da ist einfach die Rede von Inklusion. Ja. Und deshalb war das mehr oder weniger der Türöffner, den ich brauchte, um da überhaupt weiter dran zu bleiben. Aber es war eigentlich nicht mein vorrangiges Interesse, zur Inklusion zu arbeiten, sondern eben warum, welche Barrieren stehen da, die ich nicht sehe, die ich nicht wahrnehme und die meine Schülerinnen und Schüler davon abhalten, an die Musikschule zu gehen. Und im Grunde auch andersrum, welche Barrieren stehen da, die es Musikschulen nicht möglich machen, das umzusetzen, was sie zumindest vordergründig in den Raum stellen, nämlich offen zu sein für ganz unterschiedliche Schülerinnen und Schüler.
Also würdest du sagen, mangelnde Offenheit wäre eine Barriere? Und was wären noch weitere konkrete Barrieren, die dir so deutlich geworden sind?
Also ich weiß nicht mal, ob mangelnde Offenheit, denn sie sind ja offen rein theoretisch. Ich glaube, das ist das Ergebnis meiner Arbeit. Eben meine Schülerinnen und Schüler sind nicht so sonderlich schulaffin und ich dachte, ich vermittle die an die Musikschule, wo sie einem für sie relevanten Hobby nachgehen können. Ja. Und dann merkte ich irgendwie, kommen die nicht zusammen, Musikschule und Schülerinnen, und das Ergebnis meiner Arbeit zeigt, dass Musikschulen Schulen sind. Und da haben dann natürlich Schülerinnen und Schüler, die nicht sonderlich schulaffin sind, Mühe. Ja. Die kommen da nicht rein. Also die haben Mühe damit zu üben, ihre Materialien zusammen zu haben, dem Unterricht länger zu folgen. All diese Sachen, an denen sie morgens scheitern, an denen scheitern sie plötzlich auch nachmittags an der Musikschule, weil eine Musikschule eine Schule ist.
Und ähnliche Erwartungen an sie stellt wie vormittags andere
Lehrer. Ja, genau. Sie werden zu Schülerinnen und Schüler. Sie begegnen einem Lehrer, sie kommen in den Unterricht, der Rahmen ist gesetzt. Und ich will das gar nicht kleinreden, das sind ja gute Strukturen, nur für wen sind sie gut und wen sprechen sie an und wen halt auch nicht.
So, jetzt fängt es hier gerade an zu regnen, aber es ist ja ein schönes Hintergrundgeräusch an sich, ein Sommerregen. Und ich habe dann mir noch so als Folgefrage gedacht, das wüsste ich auch gerne, was wünschst du dir denn für Bedingungen für diese Jugendlichen, die du persönlich kennst, mit verschiedenen Behinderungen? Was wünschst du dir für diese Jugendlichen und ihr Musizieren in öffentlichen Räumen?
Für mich ist dieses Merkmal Behinderung überhaupt nicht relevant. Was ich mir wünsche, ist, dass sie auf eine Institution treffen, in der Lehrerinnen und Lehrer ihren Status, Lehrerinnen und Lehrer so verstehen, dass sie in Erwägung ziehen, dass sie Schülerinnen und Schülern etwas ermöglichen müssen. Also, dass sie davon ausgehen, die kommen hierher und die haben ihre eigenen Bedarfslagen, aber die haben ja alle anderen auch. Also das hat auch mein Cello-Schüler, der am Gymnasium ist, der hat auch seine eigene Bedarfslage. Das ist ja, also das verbindet uns alle, dass wir unsere eigenen Bedarfslagen haben. Aber dass sie davon wissen, manchmal muss ich den ersten Schritt machen, ich muss mehrere Schritte machen, ich muss dranbleiben. Und manchmal muss ich auch mir klar machen, die haben einen anderen Hintergrund. Also meine Schülerinnen und Schüler kommen oftmals aus einem bildungsfernen Elternhaus. Die wollen aber, die haben großes Interesse und übrigens wollen die Eltern das auch. Also Eltern wollen schon auch, dass ihre Kinder wahrgenommen und erkannt werden.
Natürlich.
Und gefördert werden. Und oft, und das ist ja die große Chance einer Musikschule. Also diese Eltern finden keinen Privatlehrer. Irgendwo. Aber die Musikschule wäre ja eine Institution, die einen Namen hat mit einem Klingelschild und einer Telefonnummer, die man adressieren kann. Und das würde ich mir wünschen, dass diese Chance der Institution auch von den Eltern genutzt wird. Aber dazu muss die Institution wissen, ich muss dranbleiben, ich muss auf diese Gruppe aktiv zugehen und dranbleiben und nicht denken, ach ja, die haben kein Interesse, die können es einfach nicht schätzen, die wissen ja gar nicht, was ein Musikangebot sein kann. Die wissen gar nicht, welcher Wert das sein kann. Also das kommt alles etwas aus den Daten raus.
Die wir haben.
Und ich würde mir eben wünschen, dass die Musikschule sagt, wir gehen aktiv drauf zu und wir bleiben dran. Und dieser lange Atem baut dann vielleicht Hemmschwellen ab.
Ich würde auch gerne nochmal anknüpfen an unser erstes Podcastgespräch vor circa 5 Jahren in Berlin, damals im Seminar. Da war Mark Barden dabei, der Komponist. Und ihr habt berichtet von dem damals anstehenden Beethoven-Projekt, wo auch Jugendliche aus deiner früheren Schule dabei waren und mit dem Jugendsinfonieorchester, richtig? Oder wie heißt das? Ja, das Bundesjugendorchester, BJO.
BJO, genau.
Zusammen auf der Bühne standen und ihr habt damals von der Planung erzählt, was ihr euch so wünscht für das Konzert oder was ihr für Ideen habt. Jetzt kannst du nochmal zurückblicken. Also das war ja ein großes Projekt, mit dem ihr durch Deutschland gereist seid, viel erlebt habt zusammen, diese Jugendlichen, die da zusammen auf der Bühne standen. Was waren da so schöne Momente für dich, wo du dachtest, so habe ich mir das vorgestellt und ich freue mich, dass das jetzt auch so umgesetzt werden konnte? Und was waren vielleicht auch Momente, wo du dachtest, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir das besser machen können?
Also schön war, dass es überhaupt stattgefunden hat. Denn wir sind ja komplett von Corona ausgebremst worden.
Ja.
Wir sollten im März 20 auf Tournee gehen und eine Woche vorher gingen wir ja allesamt in den Lockdown. Und es war eigentlich klar, dieses Projekt soll nicht realisiert werden. Dann hat der Deutsche Musikrat gesagt, doch, das ist ein besonderes Projekt, wir wollen das nochmal aufgreifen. Dann haben sie es in die Osterarbeitsphase 2023 aufgenommen. Also das ist natürlich echt ein Privileg gewesen, dass sie das nochmal ermöglicht haben.
Nicht einfach vergessen haben.
Genau. Ja. Was beeindruckend war, das BJO ging sehr bewusst mit der besonderen Situation um. Und also das... es eine Gruppe werden konnte für die Zeit auf der Bühne, liegt wirklich bei den Organisatoren. Also die haben da viel, viel Arbeit reingesteckt, um das wirklich zu einer Gruppe werden zu lassen. Also das waren sicher Gelingensbedingungen, die sehr, sehr günstig waren. Woran ich so ein bisschen rummache, ist, das ist so etwas die Frage der Nachhaltigkeit. Für mich bleibt ein bisschen im Raum stehen, Was war das für das Bundesjugendorchester? War das jetzt eine einmalige Aktion und ja, wir haben es jetzt gemacht und es hat funktioniert und damit ist es gut?
Und auch zum nächsten Projekt.
Ja, quasi. Und nee, auch für mich so ein bisschen die Frage, wie, also jetzt mal sehr offen gesprochen, wie viel Zugang gewähren wir anderen zu Machtzentren? Also wir hatten eben dann die Konzertreise Ostern 2023 und der Deutsche Musikrat feierte feierte ein Jubiläum, vierjähriges Jubiläum und er hat sich gewünscht, dass meine Jugendlichen nochmal einen Beitrag zeigen bei dem Festakt. Ja. Und für mich war interessant, also es wurden dann Beo Ola interviewt, wie die Arbeitsphase verlief mit ja, den Jugendlichen aus Stegen von der hörgeschädigten Schule.
Und live auf der Bühne
live haben sie gesprochen. Live auf der Bühne, genau. Und von meinen Jugendlichen war niemand da. Also da hätte ich mir eindeutig gewünscht, dass man sie auch mitbefragt.
Ja.
Also wie war es denn, mit denen zu arbeiten? Ja. Das gibt so einen Exotismus. Also das wäre einfach sehr angemessen gewesen. Also das wäre mal noch eine interessante Sache, wie man sowas nachhaltiger auch implementiert.
Wie ich dich verstehe oder heute verstanden habe, bist du eigentlich so eine philosophische Universalistin? Du wünschst dir eigentlich, dass die Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit angesehen werden und nicht von vornherein schon in so Schubladen gesteckt werden. Ich glaube, weil du daher kommst oder das mitbringst oder jenes, sollte ich mich dir gegenüber so und so verhalten. So verstehe ich dich jedenfalls.
Okay, wenn du das tust, dann sollte ich mich das freuen. Ja, ja, auf jeden Fall. Mich interessiert letztlich nicht, was sie nicht können. Mich interessiert, was sie können und was sie entfalten wollen. Und das ist mein Job als Lehrerin, da dran zu bleiben. Also ich habe ja ein Interesse dran, das nachher zum Klingen zu bringen. Also mich interessiert ja ein Gesamtprodukt und mich interessiert schon auch sehr die Entfaltung von individuellem Leistungsvermögen auch in der Gruppe.
Ja.
Also das war ja eigentlich das Beeindruckende auch, dass da diese Beot Ola, die ja nun wirklich absolute Leistungsträger sind, plötzlich auf diese bunte Gruppe der Schülerinnen und Schüler trafen, für die es ja gar kein Ausschlusskriterium gab. Also da hat keiner ein Vorspiel gehabt oder sowas oder eine Aufnahmeprüfung, sondern der sich angemeldet hat, herzlich willkommen.
Ja.
Und nachher zu merken, wie empfindlich auch die Schülerinnen und Schüler selber so einen eigenen Anspruch nachher auch wahrgenommen haben. Also sie hatten ein Gespür irgendwann dafür, was sie können und wo sie hinwollen. Also sie konnten sich selber so ein Ziel auch stecken. Und das war schön zu erleben. Aber ich glaube, dazu braucht es auch die Gruppe, die per se auch schon sich so eine Richtung gibt.
Und da konnten die so ein mitziehen. Drive.
Genau,
vielleicht.
Ich glaube, das fand ich für mich interessant, dass wenn wir schon über Inklusion sprechen, zu merken, was das für einen Sog, für eine Kaminwirkung letztlich erzeugen kann, wenn da eine starke Gruppe ist, die vorne weggeht und plötzlich werden andere viel stärker, als sie sonst so wären.
Ja.
Und ich finde das interessant, das in der Gruppe zu entfalten und eben nicht als eine Einzelleistung sein, sondern zwei Gruppen wurden zu einer dritten Gruppe und kamen weiter, als sie allein gekommen wären. Fand ich beeindruckend.
Ja, das gemeinsame Ziel hat diese Kraft entfaltet, oder?
Ja, genau.
Ja, toll.
Ja.
Würdest du abschließend gerne noch irgendetwas sagen?
Also, weil du mich gefragt hast, ich glaube, das war in der ersten Frage, was für mich so eine entscheidende Erfahrung war. Das war für mich, glaube ich, in diesem ganzen Forschungsprozess zu merken, dass wir wirklich von einem Bildungssystem sprechen, das wie so ein Mobile funktioniert. Und wenn ich an dem einen Endchen ziehe, schwappt das andere in die Höhe. Und Musikschulen und allgemeinbildenden Schulen und Sonderschulen oder was auch immer, das ergeben zusammen das Bildungssystem. Und ich glaube, wenn wir das verändern wollen, dann bräuchte es wirklich, dass sich alle Akteurinnen und Akteure an den Tisch setzen. Musikschule, Kultusministerien, Bildungsforscher, soziale Arbeit, um wirklich zu gucken, wie können wir dieses Mobile in ein Gleichgewicht bringen, dass alle Systeme und alle einzelnen Institutionen als Institution stehen lässt, aber an einen Platz stellt, an dem sie ihre Wirkung erzielen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde das Bild sehr schön. Ich danke dir.
Gerne. Danke.
Und nun kommen wir zu Teil 2 dieser Folge, den ich in einem Seminarraum der Musikhochschule Lübeck aufgezeichnet habe. Auch dort hatten wir keine Studiobedingungen. Während wir drinnen hochkonzentriert zugehört und gemeinsam nachgedacht haben, wurde draußen im Hof auf eine andere Art und Weise gearbeitet.
Dann gebe ich Ihnen einen Einblick in meine Arbeit, die letztlich dann den Titel getragen hat, Musikschulkultur und Inklusion, eine empirische Studie. Und ich stelle Ihnen erstmal den Kontext vor, in dem ich diese Fragestellung entwickelt habe. Und zwar habe ich als Musiklehrerin an einem Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Hören gearbeitet und zeitgleich immer als Cellolehrerin an der Domsingschule in Freiburg. Das ist eine private Musikschule, die an den Chor am Freiburger Münster angesiedelt ist. Und ich habe durchaus mit Vergnügen festgestellt, dass meine hörgeschädigten Schülerinnen und Schüler morgens zwar nicht so sonderlich schulaffin sind, sich aber wirklich so in gleichem unmittelbaren Maße für Musik interessieren und auch gewinnen ließen wie meine Cello-Schülerinnen und Cello-Schüler nachmittags. Und dann fragte ich mich irgendwann, warum nicht auch meine Schülerinnen und Schüler morgens auf ein musikschulisches Angebot zurückgreifen sollten. Ich habe dann mal so in den Akten des VDM nachgelesen, war sehr begeistert, denn im Jahr 2014 hat sich der VDM in der Potsdamer Erklärung zur Inklusion als Leitperspektive bekannt. Und ich ging davon aus, ja, auf dieser Grundlage wird dann auch meinen Schülerinnen und Schülern die Tür zur örtlichen Musikschule offenstehen. Das ist, Sie können sich dieser Ort, wo die Schule ist, Stegen, als wirklich ein Dorf vorstellen. Es ist wirklich ein Dorf. Also man muss über eine zweispurig wenig befahrene Straße rüber. Das sind 5 Minuten, um an die Musikschule zu kommen. Und ich konnte immer wieder Kontakte herstellen, aber die waren so irgendwie brüchig und flüchtig. Es war immer so, als ob meine Schülerinnen und Schüler zwar über die Straße rübergingen, aber innerlich da irgendwie nicht ankamen. Mich hat das zunehmend irritiert, weil sich das so wenig in Einklang bringen konnte mit dem, was ich so morgens in der Schule erlebte. Das ließ mir keine Ruhe und ich habe sehr unspezifisch einfach mal hier gelesen, mal da gelesen. Ich kam nicht richtig weiter, nahm allen Mut zusammen und habe mich bei Wolfgang Lessing gemeldet, Professor für Instrumental- und Gesangspädagogik an der Hochschule in Freiburg. Und der gab mir den Tipp, mich mal mit Musiklernen in Institutionen auseinanderzusetzen. Also da kamen die Institutionen zum ersten Mal ins Spiel. Ich habe mich daraufhin mit Arbeiten von Natalia Diamantia und Peter Röpke auseinandergesetzt, die so verschiedene Handlungsfelder an der Musikschule herausarbeiten konnten. Also Musikschule, da denkt man, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wahrscheinlich Einzelunterricht und Orchesterprobe oder Ensembleprobe. Aber es ist ja viel mehr. Also das ist die Betreuung der Blasmusik, das ist, sind Kooperationen mit Schulen. Und diese Handlungsfelder haben die herausgearbeitet. Und ich habe mich natürlich auch mit Arbeiten von Wolfgang Lessing und Christine Stöger auseinandergesetzt. Sie haben sehr dieses Habitus-Konzept nach Pierre Bourdieu stark gemacht. Und für mich von Interesse waren die Arbeiten von Peter Berger und Thomas Luckmann, zwei deutschstämmige Soziologen, die in den 60er, 70er Jahren in Amerika forschten und lehrten und sich sehr mit so einem Institutionalisierungsbegriff auseinandergesetzt haben. Und zunehmend kam mir so etwas Zweifel, ob ich nicht vielleicht einem Trugschluss aufgesessen war, als ich davon ausgegangen war, dass sich bei Musikschule um ein musikschulisches Angebot handeln würde. Und ich habe mich vielmehr gefragt, ob nicht eine Musikschule eine Institution mit einer Geschichte ist, im Laufe derer sie dezidiert schulische Strukturen und ein schulisches Selbstverständnis entwickelt hat und ob nicht dieser Anspruch, Musikschule inklusiv zu gestalten, dazu in Spannung tritt, dass es sich also bei Inklusion um eine normative Setzung handeln könnte. Und ausgehend von diesen Überlegungen und von diesen Fragestellungen habe ich folgende Forschungsfrage formuliert. Wie wird die mit Inklusion einhergehende Spannung zwischen der Administration, den Strukturen und den habituellen Orientierungen der Akteurinnen und Akteure musikschulisch bearbeitet? Also ich war sehr stark auf einer institutionellen Ebene angesiedelt. Und ich habe zur Beantwortung dieser Frage auf das Schulkulturmodell nach Werner Helsker zurückgegriffen. Dabei ist wichtig, dass es sich bei Kultur oder Schulkultur nicht um eine normative Wertung handelt, sondern es geht um die Beschreibung einer spezifischen Kultur, an die die Akteurinnen und Akteure je nach individueller Lebenslage besser oder schlechter anknüpfen können. im Schulkulturmodell. Sehen Sie eigentlich immer das, was ich denke, was Sie sehen?
Ja,
ja. Okay. Also wenn ich ganz was anderes erzähle, dann fallen Sie mir bitte ins Wort. Also im Schulkulturmodell wird die Ebene des Realen, die für alle Schulen gleichermaßen von Bedeutung ist, von der Ebene des Symbolischen unterschieden, auf der die Handlungsspielräume, die sich aus diesen realen Vorgaben ergeben, von den Akteurinnen und Akteuren ausgehandelt werden. Und davon wiederum lässt sich die Ebene des Imaginären unterscheiden, auf der so die Selbstbilder, die die Akteurinnen und Akteure in normativer Weise von ihrer Institution aufbauen, angesiedelt sind. Also eben sowas von, wir öffnen allen die Türen. Das wäre so eine imaginäre Vorstellung von einer Musikschule. Oder wir stehen für Elitebildung und solche Sachen. Also das sehr plakativ auch. Das ist so ein bisschen das, was man auf den Homepages findet. Mit der Entscheidung für dieses Modell ergaben sich jetzt natürlich für mich die ersten methodischen Limitationen. Also ich wusste jetzt, ich werde alle drei Ebenen bearbeiten müssen. Und diese drei Ebenen machen unterschiedliche methodische Vorgehen erforderlich. Also die Ebene des Realen habe ich mir über eine Dokumentenanalyse erschlossen und die Ebene des Symbolischen und des Imaginären über Gruppendiskussionen. Ich habe mich da sehr an dem Schulkulturmodell nach Werner Helsberg und Kollegen orientiert. Die haben ebenfalls Gruppendiskussionen durchgeführt, aber mit der kritischen Hermeneutik bearbeitet. Ich habe dann eben auf die dokumentarische Methode zurückgegriffen und warum, sage ich dann später. Also auf der Ebene des Realen, das sind wirklich die Vorgaben, die für alle Schulen, Musikschulen gleichermaßen von Bedeutung sind. Egal ob in Schleswig-Holstein oder in Baden-Württemberg, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Und neben der UN-Behindertenrechtskonvention, in der in Artikel 24 und Artikel 30 Zugang zum allgemeinbildenden Schulsystem und zu kultureller Bildung auch für Menschen mit Behinderung gefordert wird, sind für Musikschulen der Strukturplan des VDM und die Potsdamer Erklärung des VDM von Bedeutung. Und auf diese letztgenannten Dokumente gehe ich ein bisschen genauer ein. Der Strukturplan, der ist omnipräsent, ja, der steht quasi überall. An dem kommt man quasi nicht vorbei. Und er liest sich so ein bisschen wie so der Wegweiser durch die Institution. Also unabhängig von Alter, Geschlecht und Instrument erfolgt der Einstieg über die Grundstufe und je nach musikalischem Fortschreiten ist dann der Gang über die Unter-, Mittel- und Oberstufe möglich. Das ist ganz interessant. Ich habe mit dem Strukturplan aus dem Jahr 2009 gearbeitet und der hatte so einen farblich ausgefransten Rand am rechten Ende. Also das, man liest den hier so von links nach rechts und dann eben am rechten Ende war das so ausgefranst und das Studium hing so über diesem ausgefransten Ende, so im Sinne eines lebenslangen Lernens. Jetzt ist der neue Strukturplan rausgekommen im Jahr 2023 und der schließt rechtsbündig ganz klar mit dem Studium ab. Also es ist ein ganz klar definiertes Ende. Das heißt, das musikschulische Handeln zielt quasi auf dieses Studium ab. Und wenn Sie sich mal überlegen, wir haben alle ein Gymnasium besucht, dieser Strukturplan entspricht eigentlich einem gymnasialen Strukturplan. Das heißt, eine Musikschule gibt sich nicht nur schulische Strukturen, sondern wirklich explizit gymnasiale Strukturen. Das ist einfach wichtig zu wissen. Dieser Strukturplan, der ist absolut bindend, also alle Musikschulen im VDM weisen diese Struktur auf und er ist damit natürlich auch relevant. Im Jahr 2014 nun bekennt sich der VDM zur Inklusion als Leitperspektive in der Potsdamer Erklärung, macht keine genauen Angaben darüber, wie diese Musikschule inklusiv auszugestalten sind, aber er beschreibt oder er benennt die Gruppen, die zu inkludieren sind. Also das sind Menschen mit Migrationshintergrund, mit Behinderung, alte Menschen, ganz kleine Menschen, Schülerinnen und Schüler des allgemeinbildenden Schulsystems und Schülerinnen und Schüler mit einer spezifischen musikalischen Begabung oder Hochbegabung. Das heißt, es ist ein extrem umfassender Inklusionsbegriff, der da groß gemacht wird. Und der VDM unterstreicht die Bedeutung, die der Inklusion in der Institution zukommt, in den beiden Mottos, die der Potsdamer Erklärung vorangestellt sind. In dem Motto Musikschule im Wandel, Inklusion als Chance, wird Bezug genommen auf eine Institution, deren Wurzeln in der Vergangenheit liegt und die sich gegenwärtig in einem Wandel befindet. Und in dem zweiten Motto Musikschule der Zukunft und Zukunft der Musikschule sind inklusiv, wird Bezug genommen auf eine musikschulische Zukunft, die eben inklusiv ausgestaltet sein soll. Mit der Potsdamer Erklärung schließt sich der Vorhang Und erzählt wird quasi die bruchlose Geschichte einer Institution, die sich von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft bewegt. Und das war das Bild, das sich mir bot, als ich mich darum bemühte, meine Schülerinnen und Schüler an die Musikschule zu bringen. Mir war nicht bewusst, dass der VDM gar keine konkreten Angaben macht oder Vorgaben macht, wie Musikschule inklusiv auszugestalten sind. Mir war nicht bewusst, dass er das den Einzelmusikschulen überträgt. Mir war nicht klar, dass hinter diesem Vorhang auf der Bühne jetzt überhaupt erstmal darüber diskutiert wird, ja, was heißt das denn, die Zukunft der Musikschule ist inklusiv? Was heißt das denn, Menschen mit Migrationshintergrund einzubinden? Kann ja sein, dass Sie, Ole, was ganz anderes darunter verstehen als Daniela und Sie, Chris, was ganz anderes als Annette Ziegenmeier. Also so, und da müssen Sie sich vorstellen, so geht das auch an der Musikschule. Also darüber wird jetzt gestritten. Und damit verlasse ich die Ebene des Realen und komme zur Ebene des Symbolischen. Das ist die Ebene, auf der die Handlungsspielräume, die sich aus diesen realen Vorgaben ergeben, von den Akteurinnen und Akteuren ausgehandelt werden. Wie im Schulkulturmodell habe ich Gruppendiskussionen durchgeführt. Ich bin an einzelne Musikschulen gefahren. Ich habe ein Mikrofon in die Mitte gestellt und habe gesagt, erzählen Sie. Ich war immer anwesend, aber ich habe mich komplett zurückgehalten aus diesen Gruppendiskussionen. Fiel mir schwer, aber meistens ist mir nicht immer gelungen, aber in den meisten Fällen ist es mir gelungen. Für mich war unglaublich faszinierend festzustellen, mit welcher Sicherheit die Lehrerinnen und Lehrer zu wissen schienen, was sie wie sagen müssen, um von ihren Kolleginnen und Kollegen verstanden zu werden. Ich saß daneben, ich habe mich selten so fremd gefühlt, weil ich immer dachte, worüber reden die? Ich verstehe kein Wort. Aber die immer, ja, ja, klar. Also es gab einmal eine Situation, da kam eine Kollegin 45 Minuten zu spät, kam rein, setzte sich hin, sagte, ich stimme meiner Kollegin wirklich zu. Sie hat vollkommen recht. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Und ich habe dann die Dokumente angehört und es war bruchlos. Also die hat nicht gehört, was vorher gelaufen war. Und sie konnte in das Gespräch einsteigen, ohne zu wissen, wer ich bin, was meine Fragestellung ist, was überhaupt gerade diskutiert wird. Ja, ich stimme meiner Kollegin zu. Okay, dachte ich, ist mal eine Ansage. Also da gibt es ein ganz großes Gefühl von, wir verstehen uns. Und je mehr Gruppendiskussionen ich durchgeführt habe, desto klarer wurde mir, das ist so ein Wissen, das nicht auf eine Musikschule begrenzt ist, sondern das alle Musikschulen verbindet. Also es scheint irgendwas ganz Konjunktives, was Verbindendes zu geben. Und um mir Zugang zu diesem Verbindenden zu verschaffen, habe ich auf die dokumentarische Methode nach Karl Mannheim und Ralf Bohnsack zurückgegriffen, denn deren Interesse ist genau darauf ausgerichtet, auf die Rekonstruktion des konjunktiven Erfahrungsraums, der sich aufbaut auf dem Erleben des Verhältnisses zwischen dem reflexiv zugänglichen kommunikativen Wissen, dem Orientierungsschema, und dem reflexiv nicht zugänglichen impliziten Wissen, dem Orientierungsrahmen, und auf die Rekonstruktion des Modus operandi, der Hervorbringung und der Reproduktion des Alltagswissens. Und jetzt komme ich so ein bisschen auf die methodische Ebene, zur dokumentarischen Methode, denn die sieht, um diese Spannung herauszuarbeiten, verschiedene Arbeitsschritte vor. Wie gesagt, ich habe Gruppendiskussionen an 8 Musikschulen in 5 Bundesländern durchgeführt. Ich war immer anwesend, ich habe ein Mikrofon in die Mitte gestellt. Ich hatte dann, also die Audiodateien, die habe ich transkribiert. Ich habe eine Skizze des thematischen Verlaufs angelegt. Also ich habe geguckt, worüber unterhalten die sich eigentlich? Also was sind so die verschiedenen Themen, die die Kolleginnen und Kollegen da so auf den Tisch gebracht haben? Und ich habe dann geguckt, wo gibt es kommunikative Dichtepassagen? Also wo sind Momente, wo sich viele Akteurinnen und Akteure engagiert in das Geschehen einbringen? Denn man kann davon ausgehen, da wo es heiß wird, da, wo wirklich dieses Konjunktive zeigt, wo man wirklich engagiert ist, da bringen sich dann auch viele ein. Es gibt so Themenstränge, die verfolgt einer und da reagiert die Gruppe nicht. Aber dann plötzlich kommen 8 und fallen sich ins Wort und lassen sich nicht mehr ausreden. Oder kommt einfach nur ein Ja, genau, und das wollte ich auch sagen. Wir wissen gar nicht, was sie genau sagen wollten, aber solche Momente kommen dann da einfach auf. Und dann habe ich diese Dokumente der formulierenden Interpretation unterzogen. Also ich habe mir Zugang zum reflexiv zugänglichen Wissen verschafft. Und dann kam es zur reflektierenden Interpretation, zur Rekonstruktion des impliziten Wissens oder des reflexiv nicht zugänglichen Wissens, was dann auf der rechten Seite war. Es folgen dann noch weitere Arbeitsschritte, auf die komme ich dann später, wenn ich die Ergebnisse darstelle. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Ich habe eine Passage aus meinen Gruppendiskussionen ausgewählt. Ich habe Ihnen auch diese Vorlage so gegeben, und dass Sie einfach auch so ein bisschen wissen, wie kann man sowas formulieren, so die ersten Anfänge einfach mal vorformuliert. Ich bitte Sie, dass Sie vielleicht so ein bisschen an der formulierenden Interpretation sich probieren, dass Sie so ganz kurz schreiben, was wird gesagt, und dass Sie vielleicht dann auch so ein bisschen gucken, woran orientiert sich die Gruppe.
An dieser Stelle haben wir mit Kollegen und Studierenden an einem konkreten Interviewausschnitt gearbeitet. Unser Austausch hierzu soll im geschützten Seminarraum bleiben. Wenn dich interessiert, wie Christine besonders dichte Interviewpassagen interpretiert hat, kannst du das in ihrem Buch genau nachlesen. Ich persönlich fand diese Stellen sehr interessant.
Die dokumentarische Methode, die zielt im Grunde oder strebt eine Typenbildung an. Das heißt, sie versucht, Muster auszumachen, denen einzelne Fälle, also ich hatte ja dann 8 Fälle, zugeordnet werden können. Also im Grunde nimmt man wieder Distanz auf und man erkennt Muster und sieht, aha, diese Gruppen weisen eigentlich immer dieses Muster auf und die anderen weisen jenes Muster auf. Das ist der letzte Schritt, das ist ein ausgelagerter Schritt. Also ich habe jetzt die Orientierungsrahmen. Was Sie jetzt gemacht haben mit der reflektierenden Interpretation, das war, Sie haben den Orientierungsrahmen rekonstruiert. Die orientieren sich nicht an Inklusion, sondern an Leistung. Sie orientieren sich an einem Wettbewerb. Das sind die Orientierungsrahmen. Und diese Orientierungsrahmen, die habe ich zur Grundlage genommen für die Typenbildung. Es wird jetzt eigentlich wieder ein bisschen grober, wenn man es mal genau nimmt. Und ich habe dazu erstmal alle 8 Fälle verglichen und ich konnte eine Basistypik herausarbeiten. Genau, also ich habe alle Gruppendiskussionen verglichen, habe festgestellt, alle 8 Gruppendiskussionen haben ein Problem und das resultiert aus der Spannung zwischen dem dezidiert schulischen Selbstverständnis und so diesem Anspruch, Musikschule inklusiv zu gestalten und dabei unterschiedliche Bedarfslagen, die so als anders wahrgenommen werden, einzubinden. Also da kommen einfach Leute, die kennen die nicht, haben sie noch nie erlebt. Und das ist der, habe ich dann genannt, Umgang mit Differenz. Alle Musikschulen haben dieses Problem.
Hier gibt es nun einen weiteren Cut, denn die Sichtweisen der Studierenden dürfen auch an dieser Stelle im sicheren Raum des Seminars bleiben.
Sie sehen es im Grunde von hier, was Sie jetzt beide gesagt haben, das habe ich gefasst unter pädagogisches Selbstverständnis. Mhm. Also das wird ganz heiß diskutiert, denn also die kämpfen sehr darum, als Lehrerinnen und Lehrer anerkannt zu werden, wenn man sich für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung engagiert. Und auch dieses, wer ist ausgebildet, wer engagiert sich, also da kommt dann sowas, also da brauchen wir ganz begabte Leute dafür, die das machen. Also ist super, dass du das machst. Und damit ist es weg, ja, ich kümmere mich da jetzt nicht weiter drum, ist ja super, BF macht das schon. Also das ist ein Thema. Also alle Musikschulen diskutieren das entlang der Vergleichsdimension Leistung. Also Leistung spielt überall eine Rolle, Inhalte spielt eine Rolle, pädagogisches Selbstverständnis, was Sie gesagt haben, und dann Partizipation. Und ich konnte also 2 Typen rekonstruieren. Also Typ 1 orientiert sich an einer professionellen Leistung, also nicht nur so eine individuelle Leistung, Mensch, hast du Fortschritte gemacht, sondern nee, da ist Jugend musiziert, du brauchst so und so viele Stücke, so und so viele Epochen, das muss gebracht werden, denn die Aufnahmeprüfung fordert das auch. Und Typ 2 orientiert sich an einer Gemeinschaft im musikschulischen Zentrum mittels Vermeiden eines exkludierenden Leistungsgedankens. Klingt sperrig, ist es auch. Aber während Typ 1 so auf die einzelne individuelle Leistung eingeht, macht Typ 2 stark, wir sind ja alle eine Gemeinschaft und wir haben nur ganz große Ensembles, dass man gar nicht so merkt, wer sich da wie einbringt. Die einen spielen den Triller und die anderen spielen immer wieder die gleiche Note. Aber super, alle sind dabei. Und so ein individuelles Leistungsverständnis von, oh, ich möchte richtig gerne gut werden oder sowas, wird aktiv unterbunden. Für Typ 1 ist hier eine Orientierung an dem professionellen Umgang mit dem Instrument herausarbeiten. Also da geht es wirklich SVA und Jugendmusiziert und Studienvorbereitung und die Theoriekurse ist zum Beispiel sowas. Typ 2 orientiert sich an der Arbeit mit Menschen mit Behinderung im Lichte der Öffentlichkeit. Also für die ist das wirklich ein ganz großes Thema. So, wir arbeiten mit Menschen mit Behinderung und so individuelle inhaltliche Ausrichtung wird aktiv unterbunden. Also wenn da einer kommt und sagt, aber ich möchte Haydn Cello-Konzert spielen, ist gar nicht wichtig. Du hast ja eh Gruppenunterricht und Partnerunterricht und am besten inklusiv, dass da gar nicht so ein Vergleichen möglich wird. Für Typ 2 lässt sich eine Orientierung an schulischem Erziehen mit Musik rekonstruieren. Also Typ 2 sagt immer, uns ist es gar nicht wichtig, dass die richtig gut werden, darauf geht es gar nicht. Die sollen üben, die sollen ihre Instrumente dabei haben, die sollen regelmäßig kommen und über eine lange Zeit und so eine Beständigkeit erlernen, also so Sekundärtugenden im Grunde erlangen. Und entlang der Vergleichsdimension Partizipation, das heißt eine Orientierung an einer homogenen Lerngruppe im musikschulischen Zentrum, also wenn Sie nochmal an die Hochleistungssportler denken, auf die ist das musikschulische Zentrum mit den Theoriekursen ausgerichtet und Menschen mit Behinderung werden als anders wahrgenommen und werden als Kind adressiert. Also sie bekommen nicht mal den Status Schülerin oder Schüler der Musikschule zugewiesen. Und Typ 2 orientiert sich an einer sozial homogenen Musikschulgemeinschaft. Also wer an die Musikschule kommt, wird als Schüler oder Schülerin der Musikschule wahrgenommen. Diese ganzen Kooperationen mit Brennpunktschulen, mit Kindergarten, mit Pflegeheim, das ist überhaupt nicht in der Wahrnehmung. Also es geht einfach darum, wer sich quasi auf dieses Erziehen durch Musik einschwingen kann, der ist Schüler der Musikschule. Beide Typen fassen Inklusion als Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Wenn Sie sich nochmal diesen Inklusionsbegriff des VDM vergegenwärtigen, ist das wenig. Also Migrationshintergrund spielt da keine Rolle. Alte Menschen nicht, eigentlich auch nicht mal. Schülerinnen und Schüler des allgemeinbildenden Schulsystems tauchen insofern auf, als eine Masse produziert wird, aus der eine Spitze herausgebildet wird. Kommen Menschen mit Behinderung an eine Musikschule von Typ 1, dann werden die in ihrer Andersartigkeit wahrgenommen und so an ein musikschulisches, an ein Angebot, sonderpädagogisches Angebot verwiesen, das so am musikschulischen Zentrum an der Peripherie liegt. Und Typ 2 geht aktiv auf Menschen mit Behinderung zu und stellt sie auf die Bühne, macht noch den Scheinwerfer an und sagt so, guckt mal, wir haben hier Menschen mit Behinderung an der Musikschule. Aber unterbindet so einen individuellen Umgang mit dem Instrument. Im Schulkulturmodell gibt es dann nochmal, wenn Sie sich nochmal an das Dächlein erinnern, gibt es dann noch die Ebene des Imaginären. Das Imaginäre unterteilt sich in zwei Ebenen, nämlich das Imaginäre, das das Selbstbild als Idealkonstruktion darstellt und den Musikschulmythos, die Bedeutung, die Akteurinnen und Akteure dieser Orientierung zuweisen. Also Sie können sich vorstellen, Selbstbild als Idealkonstruktion, da kommt ganz viel Normatives rein. Also wer sind wir? Da auf dieser Ebene sind die Brüche quasi angesiedelt. Ich habe das hier unten nochmal an die Liste angeführt. Also für Typ 2 lässt sich eine Vorstellung herausarbeiten von einer Musikschule, die Bestand im Wandel schafft. Und als Musikschulmythos eine Vorstellung vom Bewahren des Erbes. Also Bezug genommen wird hier auf eine musikschulische Tradition, die so ihren Anfang in der Vergangenheit hat. Und das ist jetzt die Aufgabe der Musikschule, dieses Erbe zu bewahren. Inklusion spielt da wirklich keine Rolle. Also taucht da nicht mehr auf. Typ 2 hingegen sieht sich so als Vertreter einer visionären Musikschularbeit. Er entwickelt eine musikschulische Utopie und er versteht sein Handeln als einen Bruch mit allen Traditionen. Also ein Schüler, der sagt, ich möchte aber was ganz anderes spielen, ist nicht unser Schüler raus. Also da sind sie ganz strikt und sehr, sehr rigide von oben nach unten gedacht. Also die Musikschulleitung spielt bei diesem Typ auch eine ganz große Rolle, weil die wirklich vorgibt, so, und ihr dürft nicht anders machen. Was ihr wollt zur Jugend musizieren, die stellen ihnen richtig Steine in den Weg. Also das ist ganz mühsam für jemanden, der leistungsorientiert unterrichten möchte oder unterrichtet werden möchte, da auch wirklich zum Recht zu kommen. Ich fasse ganz kurz zusammen. Ich konnte auf der Ebene des Realen ein dezidiert schulisches Selbstverständnis rekonstruieren. Das sieht sich mit gesellschaftlichen Anforderungen konfrontiert. Es wird erzählt, die Geschichte, die von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft läuft. Ich konnte zwei Typen musikschulischer Schulkulturen herausarbeiten, nämlich unterrichten für Typ 1 für Unterrichten von Musik und Erziehen durch Musik für Typ 2. Und Typ 1 versteht sich als eine Musikschule, die Bestand im Wandel schafft, und Typ 2 als eine Musikschule, die eine gesellschaftliche Utopie entwirft. Damit schließt sich der Vorhang und ich erkenne jetzt die Potsdamer Erklärung als eine Projektionsfläche, auf der zwei Typen musikschulischer Schulkulturen ihre alte Geschichte neu erzählen. Und das ist der Grund, weshalb auch die Geschichte meiner Schülerinnen und Schüler alt bleibt. Ich habe in der Schule gerne Musik gemacht. Meine Musiklehrerin hat auch gesagt, ich könnte doch an die Musikschule gehen. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Das sind die Ergebnisse meiner Arbeit. Jetzt sind Sie dran, oder wir sind dran, zu gucken, wie geht man damit um. Also jetzt ist, finde ich, die Diskussion überhaupt erst eröffnet.
Das war die 78. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Vielen Dank, liebe Christine, dass du die Ergebnisse deiner wissenschaftlichen Arbeit so pointiert mit uns geteilt hast. Und wir können uns nun ehrlich selbst befragen, welchem Handlungstypen wir uns zuordnen und welche Konsequenzen das für die Entwicklung junger Menschen hat, die regelmäßig an unsere Institutionen kommen. Dieser Podcast geht nun in eine Sommerpause und kehrt mit einem Gespräch mit deutsch-türkischen MusikerInnen im September zurück. Wir werden darüber sprechen, wie sie ihren schulischen Musikunterricht in Nordrhein-Westfalen erlebt haben und was sie wichtig finden, wenn wir uns in deutschen Schulen mit türkischer Musik beschäftigen. Ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch und wünsche dir bis dahin, wie immer, viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.